Kein Dorf? Dann ist das dein Podcast für mehr Unterstützung im Elternalltag mit Julia und Katharina. Herzlich willkommen zur Folge Nummer 3 von Kein Dorf. Freut mich sehr, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt.
Hi, ich freue mich auch, euch wieder virtuell begleiten zu dürfen.
Und wir starten wie immer mit einem kleinen Live-Update und erzählen euch mal, was in den letzten Wochen so bei uns los war. Ich fange einfach mal an. Mein Mann und ich, wir sind gerade beide beruflich ziemlich eingespannt und das habe ich jetzt einmal mehr gemerkt, wie es ist, kein Dorf um sich herum zu haben. Also wir mussten fast täglich besprechen und diskutieren, wer unseren Sohn zum Beispiel von der Kita abholt und auch den restlichen Nachmittag betreut, wer ja mit ihm dann am nächsten Tag wieder zur Kita hingeht. Er geht jetzt seit dem Herbst letzten Jahres in die Kita und tatsächlich ist mir das letztens auch nochmal so bewusst geworden, dass noch nie jemand anderes ihn abgeholt hat seitdem, außer mein Mann und ich. Und muss schon sagen, dass ich die Situation aktuell sehr herausfordernd finde, weil ja, natürlich will man beruflich erfolgreich sein, aber gleichzeitig will man der Familie gerecht werden. Und ja, dieses ganze Thema Vereinbarkeit spielt bei uns gerade eine sehr, sehr große Rolle. Und ich habe irgendwie auch festgestellt, dass dieses ganze Thema Vereinbarkeit wahrscheinlich eine der größten Lügen des 21. Jahrhunderts ist, weil ich noch nicht die Lösung gefunden habe, wie man das gut umsetzt und alle Bereiche des Lebens gut miteinander vereinbart. Aber da können wir vielleicht in einer der nächsten Folgen drüber sprechen. Julia, was war denn bei dir so los in den letzten Tagen?
Ja, also Vereinbarkeit ist, glaube ich, bei uns auch ein großes Thema gewesen, denn wir hätten diese Woche eigentlich auch sehr viel miteinander vereinbaren müssen, nämlich Dienstreise und Kita-Zeiten und Urlaubsvorbereitungen. Wir haben alles canceln müssen, weil wir tatsächlich nacheinander alle Magen-Darm hatten. Für alle, die da draußen, die das schon erlebt haben, ihr wisst, was das bedeutet. Ja, alle Familienmitglieder zum Glück. Niemand gleichzeitig, sondern wirklich alle, immer wenn der eine fertig war, der nächste angefangen. Das ließ sich dann einigermaßen handhaben. Ich war jetzt die Letzte im Bunde. Ich bin heute, ja, Tag 1 eigentlich, an dem es mir einigermaßen geht. Und es war nicht schön. Ich erspare euch jetzt die Details und ihr könnt euch den Rest denken. Ja, wir sind alle ziemlich platt, haben alles canceln müssen, was irgendwie anstand. Mein Mann seine Dienstreise, ich habe noch nichts zu den Urlaubsvorbereitungen gemacht. Das wird jetzt alles irgendwie in 2 Tage gequetscht und ja, ist natürlich dementsprechend stressiger als geplant, aber muss dann halt sein, ne? Weil so viel gab's da nicht in der Umgebung, die jetzt hätten da einspringen können. Wobei ich da auch eine Lanze brechen muss für alle, die in der Umgebung waren. Es gab wirklich viele, die was angeboten haben. Wir haben es dann auch teilweise angenommen. Ja, an der Stelle vielen Dank an eine liebe Freundin, die am Montag unsere große Tochter mit von der Kita genommen hat, die einen ganz tollen Tag mit ihrer besten Freundin hatte. An dich natürlich, die mehrfach gesagt hat, kann ich irgendwas tun? Und ich habe immer nur sagen müssen, nee, irgendwie gerade gar nicht leider. Und an meine Schwiegermama, die auch angeboten hat, soll ich kommen? Die wäre sogar aus Wuppertal hierher gekommen. Aber ja, der haben wir das dann nicht antun wollen, aus Angst, dass sie sich auch ansteckt, wenn sie hier ein paar Tage bei uns zu Hause lebt. Naja, es ist so ein Zwischending, ne? Zwischen eigentlich bräuchten wir noch ein engeres Netz, was hier in der Umgebung ist, in solchen Situationen. Und eigentlich sind eben doch irgendwie Leute da, auf die man sich verlassen kann, zum Glück.
Ja, total. Kann ich sehr nachfühlen. Und ich finde, gerade wenn man krank ist oder die ganze Familie krank ist, dann ist es noch mal schwieriger, weil selbst wenn du dieses Netzwerk um dich hast, ne, wie du schon gesagt hast, du willst ja nicht, dass sich andere anstecken. Also ich weiß das auch von unserem ersten Kita-Winter letztes Jahr und dieses Jahr, wo wir keinen Monat ausgelassen haben, irgendeinen Infekt zu bekommen. Und da war es genauso, dass ich dann immer gesagt habe, nee, ich will das irgendwie niemandem antun, weil selbst wenn jetzt jemand vorbeikommt und uns irgendwie unterstützt oder Zeit mit meinem Sohn verbringt, die Person steckt sich höchstwahrscheinlich selbst an und dann hat man ein schlechtes Gewissen. Also ich finde, diese Krankheiten, die hauen dann nochmal richtig rein.
Ja, also wir haben wirklich alles dafür getan, dass ich mich vor allen Dingen zum Schluss nicht anstecke, weil ich wirklich so die Letzte war, die noch aufrecht stand. Und ja, wir haben irgendwie gesagt, okay, wenn es irgendwie möglich ist, dann ich nicht, weil dann können wir die Dienstreise aufrechterhalten. Ich habe halt diese Woche Zeit. Die Kinder sind zum Glück soweit wieder fit, dass sie wieder in die Kita gehen können. Also war irgendwie die Frage, okay, wie kriegen wir es hin, dass ich mich nicht anstecke? Und wir haben ungefähr alles versucht, aber es hat einfach gar nicht funktioniert. Ja, und als wir dachten, jetzt stecke ich mich auch nicht mehr an, ja, war es dann doch soweit.
Ja, umso besser, dass bald der Urlaub kommt,
ja,
oder?
Ja, genau, da freue ich mich jetzt sehr drauf.
Super, ja, dann starten wir direkt ins Thema der heutigen Folge zwischen Nestbautrieb und Geburtsvorbereitung. Wir wollen heute nämlich über das zweite und dritte Trimester der Schwangerschaft sprechen. In der letzten Folge haben wir ja sehr intensiv über die Frühschwangerschaft gesprochen und wie wichtig es auch aus unserer Sicht ist, sich in dieser Phase schon Unterstützung zu holen und über die Schwangerschaft zu sprechen. Und spätestens im zweiten Trimester haben die meisten Paare sich ja dann dazu entschieden, die Schwangerschaft zu verkünden. Und meistens ist das ja dann auch die Phase, in der man sich richtig wohlfühlt und schon langsam mit den Vorbereitungen für das Baby beginnt. In der Regel, es gibt natürlich auch viele, bei denen ziehen sich dann die Symptome noch ein bisschen länger. Aber ich würde sagen, wir berichten einfach mal von unseren Erfahrungen. Julia, wie ging es dir im zweiten Trimester in deinen beiden Schwangerschaften und wie hast du dich so gefühlt?
Ja, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht so lange rede, weil es gibt eigentlich zwei unterschiedliche Geschichten. Bei meiner Tochter mache ich es ganz kurz, habe ich mich einfach rundum wohlgefühlt mit meinem Körper. Ich hatte tatsächlich eine ganz, ganz easy Schwangerschaft. Ich weiß, vielen da draußen geht es nicht so. Ich erzähle euch trotzdem, wie es bei mir war. Ich hoffe, das ist für euch alle okay. Es war wirklich ganz, ganz einfach. Ich hatte ja keine Schwierigkeiten mit irgendwas, also keine Schwangerschaftsübelkeit, keinen zu großen Bauch, also keinen riesigen Bauch am Ende, womit ich irgendwie eingeschränkt gewesen wäre, in Anführungsstrichen. Ja, ich habe mich wahnsinnig wohl in meinem Körper gefühlt. Ich hatte dieses, was man klischeehaft so oft sagt, tolle Haare, tolle Haut, rundum. Glaube ich, habe ich mich selten so wohl in meinem Körper gefühlt. Ich kann da auch gar nicht mehr zu sagen, weil es einfach letztendlich genau das ist. Bei meinem Sohn sah das ein bisschen anders aus. Bei dem hatten wir von Anfang an andere Voraussetzungen. Da hatte ich sehr lange Schwangerschaftsübelkeit. Ich hoffe, dass ich es jetzt noch richtig im Kopf habe. Ich glaube, bis zur 18. Woche. Also das ist noch weit ins zweite Trimester reingegangen. So sehr, dass mich tatsächlich nach 12 Wochen mein Hausarzt auch rausgenommen hat von der Arbeit. Bei meiner Tochter habe ich ja bis zum Schluss, bis zum Mutterschutz gearbeitet, bis zum letzten Tag, habe mich auch super danach gefühlt. Bei meinem Sohn war ich sehr, sehr dankbar für diese Entscheidung, dass der Hausarzt gesagt hat, er nimmt mich raus, weil ihm das zu risikoreich ist mit der vielen Übelkeit, mit dem vielen Erbrechen. Das hat einfach sehr, sehr gut getan, weil ich mich dadurch viel ausruhen konnte. War aber natürlich ein bisschen anders, weil dann schon ein großes Kind da war. Also habe ich alle Zeit, die ich irgendwie nutzen konnte, um mich auszuruhen, tatsächlich auch fürs Ausruhen nutzen müssen, in Anführungsstrichen, weil es gar nicht anders ging. Und da habe ich mich erst, ja, würde ich sagen, im letzten Trimester so schön schwanger gefühlt, dass ich den Eindruck hatte, okay, jetzt bin ich wirklich an einem Punkt angekommen, wo ich das Ganze so richtig genießen kann. Genau, ich glaube, das ist so die Kurzversion.
Ja, ist echt verrückt oder auch faszinierend, wie unterschiedlich Schwangerschaften sein können. Und das ist dafür dann auch nicht, also man kann nicht sagen, meine erste Schwangerschaft lief so, deswegen wird die zweite dann auch so laufen, sondern das ist jedes Mal eine komplett andere Geschichte.
Ja, absolut. Kann ich ein Lied von singen, ja.
Ja, ich glaube, wenn ich so an meine Schwangerschaft zurückdenke, dann ähnelt die sehr deiner ersten Schwangerschaft. Also ich hatte ein bisschen mit Übelkeit zu kämpfen, daran kann ich mich noch erinnern. Ich musste mich aber Gott sei Dank kein einziges Mal übergeben. Ich hatte immer nur so ein sehr flaues Gefühl im Magen, was dann, glaube ich, auch so ab Woche 13, 14 ungefähr weg war. Also da hatte ich sehr, sehr viel Glück. Und ansonsten körperlich gesehen fand ich die Schwangerschaft auch relativ einfach. Also ich konnte auch bis zum Schluss arbeiten und weiß auch, dass ich mich gerade im zweiten Trimester und auch als der Bauch dann immer größer wurde tatsächlich extrem wohlgefühlt habe. Also ich hatte so ein gutes Körpergefühl irgendwie. Das würde ich mir heute manchmal wünschen, dass ich das wieder hätte, weil das in der Schwangerschaft tatsächlich echt richtig gut war und ich das auch richtig schön fand, dass der Bauch dann so groß und prall geworden ist und ja, man dann auch richtig gesehen hat, dass ich schwanger bin. Und mir ging es genauso. Ich hatte noch nie so gute Haare und noch nie so gute Haut wie in dieser Zeit. Fand ich auch total super. Und weiß noch, dass es dann erst so gegen Ende ein bisschen beschwerlicher wurde, weil ich ja dann über den Sommer über schwanger war. Mein Sohn ist ja dann Anfang September geboren. Das heißt, ich habe den Sommer schon gut mitgenommen, aber hatte auch da richtig viel Glück, dass ich so gut wie keine Wassereinlagerungen hatte und mich auch noch ganz gut bewegen konnte. Ich habe nur gemerkt, dass ich dann irgendwie mehr Pausen brauchte. Aber ja, körperlich gesehen war das eine sehr, sehr einfache Schwangerschaft. Mental gesehen, aber das ist vielleicht auch nochmal ein Thema für eine extra Folge, war die Schwangerschaft nicht so einfach, weil meine Mama sehr doll krank geworden ist in der Zeit. Das ist eigentlich kurz nachdem das zweite Trimester begonnen hatte, ist sie sehr krank geworden. Das heißt, die Zeit war schon sehr davon überschattet, viele Krankenhausbesuche zu machen, sehr viel in Sorge um sie zu sein. Also das ist etwas, was mich in der Zeit schon extrem beschäftigt hat und weswegen es mir mental in der Zeit nicht so gut ging und ich mich gar nicht so sehr auf die Geburt meines Sohnes freuen konnte, weil ich halt nicht wusste, wie geht's mit meiner Mama weiter. Aber ja, das ist nicht Thema der heutigen Folge, da können wir gerne mal eine extra Folge zu machen. Was ja dann im zweiten und dritten Trimester auch häufig passiert, ist dieser berühmte Nestbautrieb. Wann hast du denn die ersten Sachen fürs Baby gekauft und wann hat bei dir der Nestbautrieb so richtig eingesetzt?
Also bei meiner Tochter haben wir, glaube ich, sehr lange gewartet. Es stimmt nicht ganz. Das allererste habe ich gekauft, nachdem ich wusste, dass ich schwanger bin, um meinen Mann damit zu überraschen. Das war so ein Erstlingsset. Dann haben wir aber wirklich lange gewartet. Wir haben, weiß ich noch, meine Tochter ist im Februar geboren. Wir haben im Dezember mit Unterstützung meiner Brüder ein Babyzimmer eingerichtet. Also das war wirklich eher zum letzten Drittel hin. Und auch da habe ich erst angefangen, Kleidung zu kaufen. Weil ich irgendwie, weiß ich auch nicht, ich glaube, ich war so diesem alten Gedanken irgendwie noch aufgesessen, dass man nicht so früh Sachen holen soll, um es halt nicht zu beschreien und weiß ich nicht. Ganz viele Dinge habe ich auch wirklich abgewartet, was irgendwie die Hebamme sagt oder was die Klinik dann gesagt hat, was brauche ich eigentlich wirklich, was Freunde gesagt haben. Ja, habe mich da irgendwie von meiner Mama beraten lassen. Ich weiß noch, falsch beraten lassen, weil ich weiß, dass wir noch im Krankenhaus Bodies in Größe 50 bestellt haben, weil meine Mama mir die ganze Zeit erzählt hat, dass sie das nicht gebraucht hat, dass man keine Bodies in Größe 50 braucht, weil die Babys alle größer sind. Und nein, mein Baby war nicht so groß. Und wir haben noch im Krankenhaus 50er-Bodies bestellt, weil sie in unseren 56er-Sachen komplett versunken ist und in denen vom Krankenhaus sowieso. Ja, genau, also solche Sachen sind dann auch erst ganz zum Schluss quasi dazu gekommen. Und das ein oder andere, was man dann gemerkt hat, okay, hätte ich gar nicht gebraucht oder brauche ich jetzt doch noch, das kam tatsächlich erst ganz zum Schluss. Bei meinem Sohn, völlig anders, weil wir einfach die Grundausstattung hatten. Wir hatten sehr viel neutrale Kleidung. Das heißt, da haben wir, ich würde sagen, so 2-3 Outfit-Sets für den Anfang nochmal dazu gekauft, einfach aus meinem Wunsch raus, irgendwie was Eigenes für ihn zu haben, um ihm das vielleicht auch später mitgeben zu können. Und sonst, alles, was Babybett, was Erstausstattung anging, hatten wir tatsächlich alles da. Das heißt, da haben wir fast gar nichts organisiert uns gar nicht irgendwie mit Erstausstattung beschäftigt. Nestbautrieb dagegen war bei beiden sehr, sehr vorhanden. Ich habe jeweils wirklich die letzten Wochen hier umgeräumt bis zum geht nicht mehr. Ich weiß, bei meinem Sohn haben wir unsere Abstellkammer neu organisiert, weil ich der Meinung war, das müsste jetzt mal ordentlich sein. Da habe ich mir ein Etikettiergerät gekauft, um unsere Abstellkammer zu labeln. Keine Ahnung wieso, aber ist, glaube ich, mir so am meisten in Erinnerung geblieben davon. Ich glaube, da habe ich dir auch Fotos von geschickt. Kann das sein? Wie stolz ich auf unsere neu sortierte Abstellkammer war.
Ja, da kann ich mich noch dran erinnern. Und das Lustige ist, dass ich exakt das Gleiche gemacht habe, bevor mein Sohn geboren wurde. Das war mir irgendwie auch ein Bedürfnis, dass diese Abstellkammer ordentlich ist. Und Ich weiß auch, dass wir uns einen Nachmittag genommen haben und die komplett ausgeräumt haben und dann neu einsortiert haben und ich mir so schöne Boxen gekauft habe, wo ich das dann alles einsortieren konnte und so. Und ja, kann ich mich auch sehr gut dran erinnern, dass ich irgendwie diesen Drang hatte, jetzt nochmal alles ordentlich zu machen. Auch mit dem Wissen, ich weiß ja nicht, wie das so wird mit Baby und wie viel Zeit ich dann habe. Und dann war es mir irgendwie total wichtig, dass hier alles richtig tippitoppi ist, bevor mein Sohn dann quasi einzieht. Das war irgendwie auch immer so ein Gedanke, den ich hatte. Hier kommt ja, hier zieht ein weiterer kleiner Mensch ein und der soll es ja irgendwie schön haben. Und ja, weiß ich auch, dass es bei mir sehr ausgeprägt war und ich konnte das auch nicht gut aushalten, wenn so Dinge rumstanden oder wenn es dann so krosig war. Das fand ich auch nicht gut. Also es musste irgendwie alles so seinen Platz haben und ich habe dann irgendwie auch nochmal angefangen, Dinge auszusortieren. Und ich muss auch sagen, ich hatte, das ist vielleicht auch ein bisschen Klischee, aber ich hatte so eine Freude daran, die Babykleidung zu sortieren und das alles vorzubereiten. Ich habe da wirklich Stunden mit verbracht, mir das irgendwie alles anzuschauen und mir dann zu überlegen, wie organisiere ich die Wickelkommode und habe mir da irgendwie auch YouTube-Videos zu angeschaut, wie man das irgendwie gut organisieren kann und was irgendwie Mamas berichten, die schon ein Baby haben, was irgendwie so am praktischsten ist. Und was mir auch gerade eingefallen ist, als du sagtest, Bodies in Größe 50, also ich verlinke auf jeden Fall auch noch ein paar hilfreiche Erstausstattungs-Checklisten in den Shownotes, die haben mir damals sehr geholfen. Und tatsächlich in der Recherche ist mir aufgefallen, dass das wirklich ein Tipp von vielen ist, Bodies in so 56 zu kaufen oder auch Strampler schon in 62. Also ich muss sagen, ich hatte jetzt kein super zartes Baby. Ich glaube, mein Sohn war komplett im Durchschnitt, was Gewicht und Größe anging. Und selbst er hat nicht in die 56er Bodies reingepasst. Also ich würde das auf jeden Fall empfehlen, Bodies in Größe 50 da zu haben. Weil die wärmen ja auch nicht, wenn die so rumschlackern. Die müssen ja schon eng an der Haut anliegen, dass die Babys auch schön warm sind. Das Gleiche gilt für andere Kleidungsstücke. Also da kann man ruhig 3-4 Teile in Größe 50 da haben für die ersten Tage und Wochen. Weil sonst ist es, ja, also ist auf jeden Fall meine Erfahrung und habe ich auch schon häufig gehört, dass man sich da vielleicht nicht an diesen allgemeinen Rat hält, direkt schon die größeren Größen zu kaufen. Da kann man dann lieber ein bisschen was investieren in die kleine Größe.
Ja, sehe ich absolut genauso. Kannst du dich noch dran erinnern, hast du vorgekocht? Und Essen vorbereitet und sowas?
Ja, tatsächlich schon. Ich habe das zusammen mit einer guten Freundin gemacht, die sehr, sehr viel begabter im Kochen ist als ich. Ich habe da ja nicht so eine Leidenschaft für. Und die ist ein Wochenende gekommen und dann haben wir mehrere Gerichte vorgekocht. Also vor allem so Pastasoßen haben wir gemacht und die dann eingefroren, Eintöpfe. Dann haben wir noch so eine Art, ja, Frühstückskuchen gebacken, da kann ich mich noch dran erinnern, den wir dann so scheibenweise eingefroren haben. Und ich weiß, meine Freundin, liebe Grüße gehen raus an Nathalie, die das bestimmt hört, die hat extra Rezepte fürs Wochenbett damals rausgesucht, die irgendwie so besonders nahrhaft sind und viele gute Vitamine, Ballaststoffe und so weiter beinhalten. Und das war richtig toll. Also das haben wir dann das Wochenende gemacht. Ich habe die Sachen eingefroren und dann hat es auch einige Wochen gehalten. Also ich muss sagen, da sprechen wir dann auch noch mal in einer anderen Folge zu. Aber als mein Sohn dann geboren war und wir aus dem Krankenhaus raus waren, haben wir uns tatsächlich von den vorgekochten Sachen und Lieferservice ernährt. Es war immer so abwechselnd, weil keiner von uns irgendwie Zeit und Muße hatte, muss man auch dazu sagen, sich dann an den Herd zu stellen. Also das ist auf jeden Fall auch eine Empfehlung, wenn man da Zeit für hat und das vielleicht auch zusammen mit einer Freundin oder mit den Eltern oder so machen kann. Das ist bestimmt eine gute Idee.
Ja, Nathalie, du bist natürlich hiermit herzlich aufgefordert, deine Kontaktdaten bei Instagram zu hinterlassen, damit dich ab sofort jeder für seine Vorbereitung fürs Wochenbett buchen kann. Nein, ich weiß, die liebe Nathalie ist da sehr stark unterwegs und sehr, sehr hilfsbereit. Und ich glaube, so jemanden kann jeder gebrauchen. Aber ich glaube, das ist auch das, was wir ja letztendlich vielleicht hoffen, dass wir irgendwann mal an diesen Punkt kommen, dass sich Leute tatsächlich bei uns finden und austauschen und ihre Talente quasi gegeneinander tauschen, um für sich dann das Dorf zu sein. Also ich weiß, bei meiner Tochter habe ich das damals auch gemacht und ganz viel vorgekocht und die Tiefkultur vorher nochmal abgetaut und dann wirklich fein säuberlich alles reingestapelt. Bei meinem Sohn haben wir von ja, wie nennt man das, Tiefkühlkost gelebt, beziehungsweise, also da hatten wir tatsächlich ganz viel Gemüse einfach tief gekühlt, was man dann schnell mal kochen kann und ganz viele Dosen, muss ich einfach sagen. Wir haben super viele so fertige Eintöpfe in Dosen gekauft und davon habe ich eine ganze Weile auch gelebt und ich glaube, es gibt Schlimmeres als das, es gibt auch Besseres als das, aber ja, vielleicht für all die, die sich jetzt gerade schlecht gefühlt haben, weil sie gedacht haben, oh Gott, das sollte ich auch noch alles machen? Nein, ihr könnt, das sind alles Angebote und alles Ideen, also es ist super, super hilfreich, auf jeden Fall in der ersten Zeit gut versorgt zu sein, denn ich glaube, eins kann man sagen, egal ob ihr stillt, ob ihr nicht stillt, ob ihr eine Verletzung hattet oder nicht, ihr habt Hunger. Das auf jeden Fall, denn so eine Geburt ist anstrengend und so eine Schwangerschaft ist anstrengend und ein Baby ist auch erstmal neu und ich behaupte, Hunger hat auf jeden Fall jeder erstmal.
Ja, definitiv. Und ich finde, damit kann man ja dann zwischendurch auch mal die Stimmung heben, wenn man irgendwie weiß, wir haben jetzt irgendwie was, entweder was eingefroren oder wir gönnen uns heute mal was vom Lieferdienst. Das kann ja auch in dieser ganzen Anfangszeit sehr den Druck rausnehmen. Wenn es so um das zweite, dritte Trimester geht, dann haben ja auch ein paar von euch vielleicht eine Babyparty gehabt oder planen eine Babyparty für die werdende Mama oder die werdenden Eltern. Julia, hattest du eine Babyparty?
Das weißt du ja selbst ganz gut. Ja, Katharina hat mich nämlich mit einer Babyparty überrascht und ich bin wirklich nicht gut darin, Überraschungen zu erkennen. Also es kommt mir ja zugute letztendlich. Tatsächlich, ja, habe ich einfach überhaupt nicht damit gerechnet. Meine Schwester ist mit mir dann zu dir gefahren und es passte irgendwie auch alles total ineinander, weil du gefragt hast, ob ich zum Frühstück kommen will. Ich habe gesagt, meine Schwester ist da. Du hast gesagt, bring sie doch einfach mit. Und was ich nicht wusste, war, genau das war so geplant. Und ja, ich kam an und dann wart ihr alle da und es war ganz, ganz süß und ganz toll. Bei meiner Tochter hatte ich keine. Da war das, glaube ich, irgendwie in der Corona-Zeit einfach nicht drin und auch nicht so verbreitet noch nicht. Ich glaube, die 3 Jahre später haben tatsächlich einiges nochmal ausgemacht. Ich weiß, dass du auch eine Babyparty hattest.
Ja, genau. Ich hatte auch eine Babyparty. Kann mich da auch noch sehr gut dran erinnern. Die hat nämlich bei dir stattgefunden und du hast die hauptsächlich organisiert, zusammen mit ein paar lieben Freundinnen. Ja, war richtig, richtig schön. Kann ich mich auch noch sehr, sehr gut dran erinnern, dass wir einfach einen richtig tollen Vormittag, Nachmittag miteinander verbracht haben und ich das auch sehr zu schätzen wusste, weil ich weiß, dass du da noch sehr mit Übelkeit zu kämpfen hattest und trotzdem richtig tolles Essen vorbereitet hattest. Und ich glaube, das war mit Sicherheit nicht so einfach, das dann alles vorzubereiten, wenn einem selbst überhaupt nicht danach ist. Genau, und ich weiß, wir haben Bodies bemalt und uns einfach so ein bisschen über die Schwangerschaft ausgetauscht, weil noch eine andere Freundin von uns zu dem Zeitpunkt schwanger war. Also es war echt eine super nette Runde und war ja auch nochmal so der Moment, wo alle so zusammengekommen sind, bevor dann das Baby gekommen ist. Also das ist vielleicht auch nochmal so ein cooler Gedanke für so eine Babyparty, dass man den Zeitpunkt dann nutzt, um die Freundinnen, Freunde alle nochmal so beisammen zu haben. Ich habe da jetzt in Vorbereitung auf die Folge auch nochmal ein bisschen zu recherchiert zu diesem Thema Babyparty. Und ich empfinde das auch so wie du, dass sich da in den letzten Jahren auf jeden Fall einiges getan hat, gerade was man so auf Instagram sieht, diese ganzen Babypartys, die dann wirklich hochprofessionell organisiert sind. Und ich glaube, wir hatten einfach so eine Light-Variante und haben einfach eine schöne Zeit miteinander verbracht. Und ich glaube, jede Mama, die sich das wünscht, die soll das auch bekommen. Ich hatte nur zwei Gedanken dazu, die ich jetzt hier auch nochmal teilen wollte. Es ist, glaube ich, grundsätzlich so, dass bei dieser Babyparty sehr dieses ungeborene Baby im Mittelpunkt steht und die Mama. Und dass man ja Geschenke bekommt. Also ich habe auch in Vorbereitung auf die Folge noch mal ein bisschen recherchiert zum Thema Babyparty und was es da inzwischen alles so gibt und bin da auch auf eine Nesting-Party gestoßen. Und das ist vielleicht auch eine Empfehlung oder ein Tipp, wenn ihr vorhabt, sowas für die werdenden Eltern zu organisieren. Bei einer Nesting-Party geht es quasi darum, die Eltern in der Vorbereitung auf das Baby zu unterstützen. Also eine Freundin räumt zum Beispiel den Flur auf oder ein Freund kümmert sich um den Balkon, dass der nochmal richtig sauber gemacht wird. Eine andere Freundin steht in der Küche und kocht zwei Gerichte vor. Und das, finde ich, ist auch eine richtig coole Idee, dass man ja diese Party dann auch nutzt, um wirklich ja richtige Unterstützung zu bekommen. Das war so ein Gedanke, den ich hatte. Und der andere Gedanke ist, das greift das Thema Geburt und die Zeit danach auch schon ein bisschen auf, dass es auch immer toll ist, nicht nur an das Baby zu denken, was da auf die Welt kommt. Natürlich liegt der Fokus da sehr doll drauf. Aber auch irgendwie sich vielleicht in die werdenden Eltern hineinzuversetzen und zu überlegen, was könnte denen denn gut tun und was können wir für die irgendwie noch machen in dieser Vorbereitungszeit oder können wir denen schon anbieten, da zu sein, wenn das Baby dann geboren ist. Also dass man ja versucht, das so ein bisschen ganzheitlicher zu betrachten, weil das ist zumindest meine Erfahrung. Ich finde Unterstützung und Zeit mit lieben Menschen immer viel, viel besser, als irgendwie noch die fünfte Spieluhr geschenkt zu bekommen.
Auf jeden Fall kann ich nur genauso sehen. Finde ich gut.
Genau, dann ist ja ein Thema, was einen dann spätestens im dritten Trimester sehr intensiv beschäftigt, die Geburtsvorbereitung. Also wenn es dann auf die letzten Wochen zugeht. Vielleicht willst du mal erzählen, wie du dich auf die Geburt vorbereitet hast.
Ja, bei meiner Tochter habe ich tatsächlich einen ganz klassischen Geburtsvorbereitungskurs gemacht und mit meiner Hebamme vorab drüber gesprochen und sonst gar nichts. Bei meinem Sohn habe ich mich ein bisschen inspirieren lassen von dir. Da werden wir ja in der nächsten Folge auch nochmal genauer drüber sprechen, warum, wenn es dann um unsere Geburtsberichte geht. Ja, da habe ich mich ein bisschen inspirieren lassen. Du hast damals den Kurs Die friedliche Geburt gemacht und das fand ich sehr spannend, das Konzept. Und ich habe den Kurs nicht gemacht. Kann ich beim nächsten Mal vielleicht erzählen, warum ich mich dagegen entschieden habe. Aber so, ja, insgesamt mehr auf meinem Körper zu hören oder mehr zu versuchen, zur Ruhe zu kommen, das habe ich auf jeden Fall versucht. Dafür habe ich keinen klassischen Geburtsvorbereitungskurs mehr gemacht. Ich habe noch mal ganz viel gelesen, ich habe noch mal Atemübungen gemacht, mich ganz viel darauf vorbereitet. Warum ich da keinen klassischen Geburtsvorbereitungskurs mehr gemacht habe, ist ganz einfach. Ich habe mit einem Kaiserschnitt gerechnet, praktisch bis zum Schluss. Aber die Story müsst ihr euch in der nächsten Folge anhören. Genau, und deswegen ja, war eine klassische Geburtsvorbereitung gefühlt nicht mehr nötig. Habe ich dann aber tatsächlich auch am Ende, es klingt jetzt so blöd, aber nicht gebraucht, weil ich ein sehr tolles Geburtsteam hatte, was wahnsinnig gut unterstützt hat. Es war natürlich wichtig, die Atmung zu kennen. Wie gesagt, das hatte ich auch mir nochmal alles durchgeschaut, habe auch nochmal ein bisschen geübt. Aber das war eher so Larifari, weil ich einfach nicht überzeugt davon war, dass es dazu kommen würde. Genau, deswegen, ja, bei meiner Tochter habe ich es ganz intensiv gemacht und nicht gebraucht. Bei meinem Sohn habe ich es nicht so intensiv gemacht und hätte es vielleicht mehr gebraucht. Aber es kommt halt manchmal so, wie man, ja, es gar nicht damit oder gar nicht damit rechnet.
Es wird, glaube ich, echt spannend, wenn wir in der nächsten Folge über die Geburtsberichte sprechen. Also Julia hat einfach die beste Story. Ich freue mich schon drauf, wenn du das dann nochmal erzählst. Ja, bei mir war es so, dass ich mich schon sehr intensiv auf die Geburt vorbereitet habe. Also wir haben einen Geburtsvorbereitungskurs bei meiner Hebamme gemacht mit noch zwei anderen Pärchen. Das war sehr cool. Der war aber, würde ich sagen, eher oberflächlich. Also da ist uns quasi der Geburtsprozess an sich erklärt worden. Genau, wir haben die Atemübungen kennengelernt, die verschiedenen Geburtspositionen. Und ich muss ehrlich sagen, dass ich das extrem abstrakt fand. Also ich konnte mir das irgendwie so überhaupt nicht vorstellen. Und ich weiß auch, dass die Hebamme dann irgendwie meinte, ja, und welche Positionen fühlen sich für dich denn gut an? Und was könntest du dir denn dann vorstellen? Und ich hatte gar keine Ahnung. Also ich konnte da irgendwie überhaupt noch nicht so in meinen Körper reinfühlen und da sagen, was ich irgendwie angenehm finden würde. Und mir hat dann eine Freundin, eine liebe Nachbarin, den Kurs Die friedliche Geburt empfohlen. Und die hat damit sehr gute Erfahrungen gemacht. Die hat ihren Sohn 5 Monate bevor meiner geboren wurde bekommen. Und auf die Empfehlung hin habe ich mir das angeschaut und habe mich dann auch dazu entschieden, den Kurs zu machen. Und ganz grob gesagt ist der so aufgebaut, dass man mit Meditationen dass diesen Geburtsprozess irgendwie übt oder sich darauf vorbereitet. Also dass man, ich glaube, das Grundprinzip ist, dass man sein Unterbewusstsein auf diese Geburt vorbereitet, damit der Körper quasi schon mal so ein bisschen weiß, worauf er vorbereitet ist. Und ich weiß, dass mir das unglaublich schwer gefallen ist. Ich habe vorher auch noch nie Meditation oder Ähnliches gemacht. Also ich fand es sehr, sehr schwierig. Hatte auch immer das Gefühl, dass ich nicht so richtig in diesen meditativen Zustand komme. Muss aber sagen, und da kann ich dann in der nächsten Folge nochmal ausführlicher drüber sprechen, dass mir das extrem geholfen hat. Also ich habe während der Geburt gemerkt, dass ich das komplett anwenden konnte, was ich da gelernt habe, dass ich komplett meinem Körper vertrauen konnte, dass er das schon machen wird, dass ich die Geburt auch als wenig schmerzhaft empfunden habe tatsächlich. Also da muss ich sagen, hat sich das für mich total gelohnt, aber das ist wie immer, glaube ich, auch eine super individuelle Geschichte. Und dann neben dem Geburtsvorbereitungskurs bei der Hebamme und dem Online-Kurs hat sich natürlich auch die Frage gestellt, wo will ich mein Kind eigentlich zur Welt bringen? Da gibt es ja auch verschiedene Optionen. Geburtshaus, man kann es zu Hause machen, im Krankenhaus. Wie war es bei dir? Oder wie habt ihr euch für den Geburtsort entschieden?
Ich gehe noch mal ganz kurz einen Schritt zurück, bevor ich sofort auf deine Frage eingehe. Wir haben jetzt beide relativ selbstverständlich über die friedliche Geburt gesprochen, weil es für uns so ein großer Begriff ist. Ich will das nur noch einmal abschließend quasi sagen. Wir reden über den Kurs Die friedliche Geburt von Christine Graf. Eine ganz tolle Frau, die wirklich viel, viel tolle Arbeit leistet. Auch die hat einen Podcast, den können wir euch gerne nochmal in den Shownotes verlinken und natürlich auch den Kurs in den Shownotes verlinken, wenn das was für euch ist. Sie selbst nennt das Hypnobirthing neu gedacht. Genau, klickt euch da rein, wenn euch das näher interessiert. Können wir ja vielleicht an anderer Stelle auch nochmal drauf eingehen, was genau da passiert und wie da deine Erfahrungen genau waren. Vielleicht auch nächste Woche, ja, wenn es um den Geburtsbericht geht. So, jetzt harter Cut zu dem Thema, wie haben wir uns für den Geburtsort entschieden? Tatsächlich gestehe ich, dass ich mich mit anderen Formen als Krankenhaus gar nicht so viel beschäftigt habe. Bei meiner Tochter deshalb nicht, weil ich dafür zu unsicher war, glaube ich, und zu wenig offen auch vom Mindset her. Ich glaube, da war ich noch sehr in dieser, ja, klassischen, ein Kind kommt im Krankenhaus zur Welt, oder was heißt klassischen, früher war das ja auch nicht so, aber ja, sehr in dem gefangen, was ich irgendwie von meiner Mama gehört habe, was ich von dieser Generation gehört habe, weil es einfach in meinem Umfeld relativ wenige Frauen gab, die bis dato Kinder geboren hatten. Ich war auch, ja, es stimmt nicht ganz, in der Familie hätte ich jetzt beinahe gesagt, die erste, es stimmt nicht ganz, mein Cousin war vorher Papa, aber auch die hatten ihr Kind im Krankenhaus geboren. Ja, ich glaube, da war ich so die erste der neuen Generation. Und obwohl ich auch eine Bekannte habe, die im Geburtshaus ihr Kind bekommen hat, hatte mir diese Geschichte auch nicht so zugesagt, die sie erzählt hat. Also war das irgendwie gar nicht groß Thema. Auch deshalb, weil ich wollte, dass Ärzte in der Nähe sind, falls was schief geht. Das hat sich im Nachhinein als sehr wichtig für mich herausgestellt. Und bei meinem Sohn, ja, habe ich eben schon gesagt, war relativ schnell klar oder war, naja, was heißt relativ schnell? Aber es stand eben die Option Kaiserschnitt die ganze Zeit mit im Raum. Warum das so ist, wie gesagt, hört euch die Folge nächste Woche an. Das würde jetzt hier zu weit führen oder schon zu viel vorwegnehmen. Aber da stand eben die Option die ganze Zeit im Raum und deshalb haben wir uns einfach gar nicht mehr auf was anderes konzentriert sozusagen. Und tatsächlich das Konzept Hausgeburt finde ich mittlerweile ganz, ganz spannend, wenn ich das höre. Hätte ich mir für mich, glaube ich, nicht vorstellen können, weil ich einfach, glaube ich, nicht der Typ dafür bin. Ich glaube, das muss man irgendwie, da muss man sehr bei sich sein und sehr entspannen können, glaube ich. Da muss man sich sehr wohlfühlen mit sich selbst. Und das bin ich, glaube ich, nicht. Ich hoffe, dass ich jetzt niemanden da irgendwie was sage, was nicht stimmt. Jeder muss das für sich wissen, aber ich konnte mir das für mich einfach nicht vorstellen.
Ja, ging mir ähnlich. Also ich habe das in der Vorbereitung auch nicht so sehr auf dem Schirm gehabt, dass es andere Optionen außerhalb des Krankenhauses gibt. Ich glaube, was bei mir noch hinzukam, war, dadurch, dass meine Mama in der Zeit so doll krank geworden ist, hatte ich noch mal mehr dieses extreme Sicherheitsbedürfnis. Also ich wollte irgendwie sämtliche Risiken ausschließen. Und wir haben dann auch gemeinsam, mein Mann und ich, als wir recherchiert haben, welches Krankenhaus soll es denn werden, auch geguckt, gibt es da eine Kinderklinik, weil ich auch diesen Fall vermeiden wollte, wenn irgendwas passiert, dann wird mein Kind in ein anderes Krankenhaus verlegt und ich muss in dem bleiben, wo er geboren wurde. Das war für mich auch irgendwie ein ganz schreckliches Szenario. Und dann haben wir uns am Ende auch für eine Klinik entschieden, die eben eine Kinderklinik mit dabei hatte und haben da auch super Erfahrungen mitgemacht. Muss jetzt aber sagen, auch mit Blick darauf, dass ja unser Kinderwunsch noch nicht komplett abgeschlossen ist, dass ich mir für die nächste Geburt auch einen anderen Ort vorstellen könnte. Also das würde ich mir zumindest nochmal anschauen, welche Entscheidung wir dann gemeinsam treffen würden, weiß ich natürlich nicht. Aber dadurch, dass ich die Geburt meines Sohnes sehr selbstbestimmt, sehr entspannt, mit sehr wenig Intervention hatte, könnte ich mir schon vorstellen, dass es auch an einem anderen Ort gut klappen könnte. Aber am Ende des Tages ist es natürlich eine super individuelle Abwägung, was einem wichtiger ist. Und ich habe, wie gesagt, auch grundsätzlich eher ein hohes Sicherheitsbedürfnis, weshalb Krankenhaus, glaube ich, auf jeden Fall immer eine Option ist. Aber da können wir euch auch nochmal Ressourcen in den Shownotes verlinken. Gerade zum Thema Geburtsvorbereitung hat Karin Dannhauer, die wir ja auch schon öfter hier im Podcast erwähnt haben, die Hebamme, einen tollen Online-Geburtsvorbereitungskurs. Wenn ihr zum Beispiel nicht in der Lage seid, einen persönlichen Kurs bei einer Hebamme oder in einem Krankenhaus oder in einem Geburtshaus zu machen, dann können wir auf jeden Fall diesen Online-Kurs empfehlen. Den verlinken wir euch auch nochmal in den Shownotes.
Ich glaube, dann sind wir fürs Erste mit dem Thema, durch ist man mit dem Thema irgendwie nie. Aber dann können wir vielleicht zu unserem Dein Dorf kommen, also das, was wir für euch noch tun können. Nämlich, welche Tipps hast du dieses Mal für unsere HörerInnen mitgebracht?
Ja, also ich habe drei Tipps jetzt nochmal zusammengefasst, die euch helfen können, euer Dorf so ein bisschen aufzubauen. Also ich kann tatsächlich sehr empfehlen, fangt spätestens im zweiten oder dritten Trimester an, euer Dorf wirklich zu bauen. Also sprecht mit Familie und Freunden, wie sie euch nach der Geburt unterstützen können, auch im Wochenbett, aber auch wenn ihr wieder in euren Erwerbsjob einsteigt. Das ist ja auch eine sehr sensible Zeit und fragt einfach konkret, wie viel Zeit Familie und Freunde mit euch und mit eurem Baby verbringen möchten und wie sie euch dann konkret unterstützen können. Den zweiten Tipp, den ich euch geben kann, zum Thema Baby-Erstausstattung. Natürlich ist man geneigt, super viel fürs Baby anzuschaffen. Es macht ja auch Spaß, sich irgendwie mit dem Thema zu beschäftigen. Aber meine Erfahrung ist zum Beispiel, dass wir erst eine Trage gekauft haben für meinen Sohn, als er geboren war, einfach um auszutesten, welche für ihn und für seine Körperform gut funktioniert, welche wir auch als Eltern gut nutzen können. Das Thema Kleidung haben wir ja schon angesprochen. Und ich kann euch da die Ressourcen der Techniker-Krankenkasse sehr empfehlen. An dieser Stelle sei gesagt, das ist alles unbezahlte Werbung, alle Ressourcen und Tipps, die wir hier nennen. Und die TK hat eine App, die heißt TK Babyzeit. Und die habe ich während meiner Schwangerschaft auch sehr intensiv genutzt. Also da kann man nicht nur die Entwicklung des Babys ganz gut nachvollziehen und interessante Artikel lesen, sondern darin enthalten in der App sind auch hilfreiche Checklisten, also welche Vorbereitungen ihr treffen solltet und welche Anschaffungen ihr vor der Geburt idealerweise machen solltet. Und genau, der dritte Tipp, den haben wir vorhin schon angesprochen, ist zum Thema Geburtsvorbereitung. Wir haben euch den Online-Kurs von Karin Dannhauer auch in den Shownotes verlinkt und hoffen, dass euch die Ressourcen und die Tipps weiterhelfen im zweiten und dritten Trimester eurer Schwangerschaft. Und dann werden wir nächste Woche über die Geburten unserer Kinder sprechen.
Ja, da freue ich mich natürlich ganz besonders drauf, weil drei unterschiedliche Stories, wie immer, super individuell. Und es wird, glaube ich, unterhaltsam und spannend und interessant. Dann bleibt uns zum Abschluss nur zu sagen, wie immer, lasst uns gerne bei Instagram an euren Erfahrungen teilhaben. Welche Themen interessieren euch noch zum Thema Schwangerschaft? Da gibt es ja so unendlich viel. Was greifen wir demnächst noch alles auf? Und wir freuen uns auf den Austausch mit euch in unserem kleinen Dorf.
Genau, bis nächste Woche. Tschüss.
Bis bald.